온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아우스 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 175. Die Geiselfreilassung in Kolumbien ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Und so berichten wir nochmal, wie endlich Bewegung in die starren Fronten gekommen ist und überlegen, wie es wohl weitergeht. Außerdem kommen die freigelassene Consuelo González und der Vermittler Hugo Chávez zu Wort. In Chile hat das neue Jahr schlecht begonnen. Ein junger Mapuche-Aktivist wurde von der Polizei erschossen. Doch trotz der darauf folgenden Proteste und trotz eines seit 3 Monaten andauernden Hungerstreiks von gefangenen Mapuche weigert sich die sozialdemokratische Regierung Chiles, den Konflikt mit den Mapuche anzuerkennen und an einer Lösung zu arbeiten. Mit dem Jahresbeginn trat in Mexiko die letzte Stufe des NAFTA-Freihandelsvertrages mit den USA und Kanada in Kraft. Für die meisten Mexikaner hatte NAFTA bislang wenig Gutes und viel Schlechtes gebracht. Und das wird wohl auch so bleiben, befürchten jedenfalls einige Bauernverbände und protestierten gegen weitere Billigimporte. Spätestens seit der verheerenden Wirtschaftskrise 2001 setzen die Argentinier verstärkt auf alternative Wirtschaftsmodelle. In einer kleinen Serie wollen wir euch in den nächsten Sendungen verschiedene Projekte vorstellen. Ihre gemeinsame Basis ist die Forderung nach einem gerechten Preis für ihre Produkte sowie nach Respekt für die Arbeit, die in die Herstellung dieses Produktes hineingesteckt wurde. Wir hoffen, dass auch dieses Onda-Info auf euer Interesse stößt. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere CD-ROM ist endlich fertig. Jede Menge Beiträge rund um Themen, die Tausende nach Heiligendamm getrieben haben. Den schicken Silberling gibt es für eine kleine Gebühr bei uns im Büro. Die Adresse findet ihr auf unserer Homepage www.npla.de.
Decime si alguna vez yo te fallé.
¿Cuándo?
Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino que es
el tuyo.
Y me mira con desconfianza, como si no me junara vos. Despreocupate, yo me ocupo de esto. Anda y fuma.
Está claro que tenías que encontrarme. Aquí me tenés. Sacaste chata cara larga. Si la cosa no anda, te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate.
Am 10. Januar gab es in Kolumbien einen Moment der Hoffnung im fast 50 Jahre langen Konflikt zwischen der marxistischen FARC-Guerillabewegung und dem kolumbianischen Staat. Nachdem der venezolanische Präsident Hugo Chávez in dem Konflikt vermittelte, wurden 2 Geiseln, die fast 6 Jahre lang als Gefangene im südöstlichen kolumbianischen Dschungel saßen, befreit. Eine von ihnen war Clara Rojas, eine Mitarbeiterin von Ingrid Betancourt, die früheren Präsidentenkandidatin, die auch in den Händen der FARC ist. Die andere war Consuelo González de Perdomo, ehemalige Parlamentsabgeordnete. Die beiden wurden am Donnerstag mit Hubschraubern des Internationalen Roten Kreuzes nach Caracas geflogen, wo sie ihren Familien wiedergesehen haben. Nach einem Treffen mit Präsident Chávez flog Clara Rojas, die im Februar 2002 entführt wurde, nach Bogotá, um ihren 3-jährigen Sohn Emmanuel wiederzusehen. Emmanuel, in Gefangenschaft im Dschungel geboren, wurde mit 8 Monaten von seiner Mutter getrennt und in ein kolumbianisches Waisenhaus gegeben. Die beiden Frauen bedankten sich für die diplomatischen Bemühungen von Chávez.
Señor Presidente Chávez,
ich möchte Herrn Präsident Chávez ewigen Dank aussprechen für seine solidarische und humanistische Einstellung angesichts dieses Schmerzes und angesichts der Tragödie der Entführung, die sich in eine kollektive Tragödie verwandelt hat.
Schon im November 2007 hatte sich Chávez mit dem FARC-Repräsentanten Luciano Marín alias Iván Márquez getroffen. Jetzt will er sich direkt mit Manuel Marulanda, dem Kommandanten der FARC, treffen. Weiterhin fordert er, die kolumbianischen Guerillas FARC und ELN von der Liste der Terrorgruppen zu streichen. Wenn die kolumbianische Regierung eine politische Lösung wolle, müsse sie die Guerilla-Organisationen als aufständische Armeen anerkennen.
FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos. Que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento. a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
Die FARC und die ELN sind keine Terrorgruppen. Es sind Armeen, echte Armeen, die einen Teil Kolumbiens besetzt halten. Die haben ein Gebiet und das muss man anerkennen. Man muss die bewaffneten revolutionären Kräfte Kolumbiens und die nationale Befreiungsarmee anerkennen. Es sind aufständische Kräfte, die ein politisches Projekt haben, ein bolivarianisches Projekt, das hier respektiert ist. Ich bitte die Regierungen des Kontinents, die FARC und die ELN von der Liste der Terrorgruppen zu streichen. Ich bitte Europa, die FARC und die ELN von der Liste der Terrorgruppen zu streichen, denn das hat nur einen Grund, den Druck der USA.
Pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa, la presión de los Estados Unidos.
Das aber passt der rechten Regierung von Álvaro Uribe in Kolumbien nicht ins Konzept. Im Gegenteil zum linken Nachbarland Venezuela ist Uribe der wichtigste Partner der USA in der Region. Von den Regierungen Kolumbiens, der USA und der EU werden FARC und ELN als Terroristen bezeichnet. Die Möglichkeit für eine politische Lösung des Konfliktes ist nach wie vor klein. Die kolumbianische Regierung versucht, mit Hilfe der USA die Guerilla militärisch zu vernichten. Auch die FARC bleibt sich treu. Erst am Sonntag hat sie 6 Terroristen in der nordwestlichen Provinz Chocó als Geiseln genommen. Aber immerhin ist es ein kleiner Schritt. Zumindest könnte die Befreiung von Clara Rojas und Consuelo González mehr Druck auf die Regierung ausüben, weitere Freilassungen zu erreichen. Es gibt ein bisschen mehr Hoffnung für diejenigen kolumbianischen Stimmen, die neue Lösungen für den alten Konflikt finden wollen.
Comunicado público. Frente al asesinato de Matías Catrileo Quesada, asesinado por carabineros de Chile, declaramos lo siguiente.
Zu Jahresbeginn ist in Chile ein junger Mapuche-Aktivist ums Leben gekommen. Der 22-jährige Student Matías Catrileo beteiligte sich am 3. Januar mit einer größeren Gruppe Mapuche an der Besetzung der Finca des Großgrundbesitzers Jorge Luxinger in der Provinz Araucanía. Militärpolizisten, die Hacienda bewachten, eröffneten mit Maschinengewehren das Feuer. Der flüchtende Catrileo wurde in den Rücken getroffen und starb kurz darauf.
Na, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro.
Es ist wichtig, dass den Leuten eines klar ist. Wir haben versucht, das Land gewaltfrei zurückzuerlangen. Als wir auf das Gelände gekommen sind, begannen die Carabineros sofort mit Maschinengewehren auf uns zu schießen. Deshalb sind wir geflüchtet. Aber eine der Kugeln traf unseren Genossen Matthias. Die Kugel traf die Lunge und trat am Magen auf der rechten Seite wieder aus.
Dies sagte ein Aktivist, der mit dem Radiosender Bio Bio telefonierte, während sie mit dem toten Catrileo vor der Polizei flohen. Aus Furcht vor einer Verschleierung des Tathergangs versteckten die Aktivisten zunächst die Leiche und übergaben sie später dem Bischof der Region Villarrica.
Wir versuchen gerade der Einkesselung der Polizei zu entkommen. Wir haben den Toten bei uns. Wir sind zu zehnt. Die Polizei verfolgt uns. Wir hören Schüsse. Die Carabineros wollen uns die Leiche wegnehmen. Wir trauen ihnen nicht. Wir befürchten eine Manipulation. Deshalb bringen wir sie zur Kirche. Wir werden die Leiche nur übergeben, wenn man uns garantiert, dass das, was hier passiert, strafrechtlich verfolgt wird.
Tatsächlich wurde der Polizist, der den tödlichen Schuss abgefeuert hatte, unter Arrest gestellt. Der Fall wird untersucht. Allerdings wird die Untersuchung vom selben Militärstaatsanwalt durchgeführt, der 2003 den Tod des 17-jährigen Alex Lemun geleitet hatte. Lemun war damals ebenfalls bei der Besetzung einer Finca von der Polizei erschossen worden. Der Militärstaatsanwalt befand den Polizisten für nicht schuldig und heute versieht dieser wieder seinen Dienst. Nachdem nun Catrileo erschossen worden war, kam es in Südchile und in der Hauptstadt Santiago zu Straßenblockaden und teils gewaltsamen Protesten. In Santiago forderten ca. 1000 Demonstranten Gerechtigkeit. Es kam zu Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei hart vorging. Mindestens 30 Menschen wurden verhaftet, darunter auch Minderjährige. Einige sollen misshandelt worden sein. Dieser jüngste Todesfall wirft erneut ein Licht auf den Kampf der Mapuche, deren Heimatland in den 1880er Jahren kolonialisiert worden ist und die seitdem um Gleichberechtigung und das Land kämpfen, das sie als das ihre ansehen. Immer wieder versuchen sie mit Straßenblockaden, Landbesetzungen und dem Anzünden von Feldern und Waldstücken auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Dabei sind sie harter Repression ausgesetzt. Mehrere Menschen wurden ermordet und 20 Aktivisten und Aktivistinnen sitzen in Haft. Ihre Sachbeschädigungen und Besetzungen wurden nach einem Gesetz aus der Pinochet-Zeit als Terrorismus ausgelegt. Da sie nach dem Verbüßen der Hälfte ihrer Strafe nicht die sonst üblichen Hafterleichterungen bekamen, traten 5 von ihnen vergangenen Oktober in den Hungerstreik. Sie fordern die Freilassung aller rund 20 inhaftierten Mapuche und ein Ende der Repression. Es fällt den Mapuche jedoch schwer, für ihr Anliegen Gehör zu finden. In den Medien wird der Konflikt nur auf gewalttätige Auseinandersetzungen reduziert. Der Soziologe Felipe Portales sagt dazu:
Si uno ve todo lo que tiene que ver con la problemática mapuche, pareciera que tiene todo un corte de terrorismo, violencia.
Wenn man sich anschaut, was in den großen Medien zum Thema Mapuche auftaucht, scheint es sich nur um Terrorismus, Gewalt und so weiter zu handeln. Aber es wird nicht erwähnt, was vor allem die Mapuche erleiden mussten. Die Vertreibung von ihrem Land, die Zerstörung ihrer Kultur und ihrer Identität. Denn das ist es, was hinter der ganzen Problematik steckt. Aber die Medien, die großen Tageszeitungen und die Fernsehkanäle berichten nur von gewalttätigen Konflikten und Zwischenfällen, von denen sie dann nur eine einzige Version des Hergangs verbreiten. Und bei dieser Version fehlen dann ausgerechnet die Mapuche, die doch Auskunft geben sollten, wofür sie kämpfen.
Der Hungerstreik wurde Weihnachten wegen des schlechten Gesundheitszustandes der Gefangenen abgebrochen. Nur die Theologiestudentin Patricia Troncoso ist schon seit über 3 Monaten im Hungerstreik und befindet sich nun in sehr schlechter Verfassung. Organisationen wie Amnesty International und die chilenische Vereinigung der Nichtregierungsorganisationen fordern inzwischen von der chilenischen Präsidentin Bachelet eine Stellungnahme zum Umgang mit den Mapuche. Doch die Regierung beharrt darauf, dass es keinen Konflikt gebe und weigert sich, über die Forderungen der Mapuche zu verhandeln. Neben der aktuellen Repression sind die Mapuche schon seit langem Diskriminierung und rassistischen Vorurteilen ausgesetzt. Der Großgrundbesitzer Jorge Luxinger, auf dessen Gelände der Student Matthias Catrileo nun von der Polizei erschossen worden ist, bildet da keine Ausnahme. Vor einigen Jahren hatte er in einem Interview erklärt, man könne den Mapuche kein Land geben, denn sie seien nicht in der Lage zu arbeiten. Die Mapuche, so Luxinger, seien räuberisch, verschlagen und untreu. Über den Kampf der Mapuche hat das Hip-Hop-Kollektiv Fifología aus Santiago de Chile ein engagiertes Lied geschrieben, das wir euch hiermit präsentieren. Das sehenswerte Video könnt ihr bei YouTube runterladen. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego. Lanzo la botella. Y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando.
cortando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdan las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado.
Todo lo que Wicca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
Paga. No estamos de acuerdo con el incremento a la canasta básica, con las políticas neoliberales, con el tratado de libre comercio. ¡Sin país! ¡No hay país!
Cientos de campesinos se manifestaron en la Ciudad de México contra Estados Unidos, Canadá y el Tratado de Libre Comercio.
Das Jahr ist erst wenige Stunden alt und an der Grenze zwischen Mexiko und den USA wird bereits demonstriert. Mexikanische Kleinbauern und Bäuerinnen, Umweltschützerinnen und Menschenrechtsaktivisten haben sich versammelt. Sie protestieren, weil die Grenzen offen sind. Nicht für Menschen, sondern für Mais. Am 1. Januar 2008 sind die letzten Hürden der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA gefallen. Kanada und die USA dürfen jetzt unbeschränkt Mais, Bohnen, Milchpulver und Zucker nach Mexiko exportieren. Die NAFTA trat 1994 in Kraft. Für Mais und Bohnen, die wichtigsten Grundnahrungsmittel in Mexiko, hatte die mexikanische Regierung jedoch eine Übergangsfrist ausgehandelt. So durften bisher nur bestimmte Kontingente an Mais zollfrei nach Mexiko eingeführt werden. Diese Übergangsfrist ist zum 1. Januar ausgelaufen. Alera Lara, Projektkoordinatorin bei Greenpeace Mexiko zum Thema Ernährungssouveränität, fürchtet, dass die Öffnung der Grenzen die Situation auf dem Land weiter verschärfen wird.
Die Übergangsfrist für diese Produkte wurde mit der Absicht eingeführt, der Landbevölkerung in Mexiko Zeit zu geben, damit unsere Produzenten im Wettbewerb bestehen können. Aber es gab nie ein Projekt von Seiten der Regierung, das die Kleinbauern auf dem Land tatsächlich unterstützt hat. Sieht man sich heute die Statistiken an, so zeigen sie, dass das Gegenteil passiert ist. Die Migration nimmt zu. Das Problem der Landflucht verschärft sich immer mehr.
70% der Landbevölkerung lebt in Mexiko in Armut. Bereits die eingeschränkten Importe seit 1994 haben das Problem der Landflucht verschärft. Denn die mexikanischen Kleinbauern und Bäuerinnen können mit den hochsubventionierten Produzenten aus den USA nicht konkurrieren. Für viele Kleinbauern bedeutet das den Ruin. Etwa 600.000 Menschen verlassen seit Mitte der 90er Jahre jährlich ihre Dörfer. Sie ziehen in die wuchernden Städte oder gehen Norden, in die USA. Aber die Öffnung der Grenzen trifft nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern auch all jene Mexikaner, die sich den Mais fürs tägliche Überleben kaufen müssen. Die Tortillas, Maisfladen, sind das Hauptnahrungsmittel für 60% der mexikanischen Bevölkerung, vor allem auf dem Land und in den ärmeren Schichten. Bis in die 90er Jahre war der Maispreis staatlich reguliert. Doch im Rahmen der Verhandlungen zur NAFTA sagte Mexiko zu, den Markt für Lebensmittel zu liberalisieren. Aus den staatlichen Lebensmittelunternehmen gingen wenige große Unternehmen hervor, die seither den Markt für Mais und Tortillas kontrollieren. Die Großunternehmen kaufen etwa ein Drittel ihres Bedarfs an Mais im Ausland. Die Mexikanerinnen sind dadurch abhängig von den Schwankungen des Weltmarktpreises und der Spekulation der großen Konzerne. So stiegen im Frühjahr 2007 die Preise für Mais kurzfristig um über 100%. Die Nachfrage nach Mais zur Produktion von Biosprit hatte den Weltmarktpreis in die Höhe getrieben. Enrique Pérez vom Kleinbauernverband ANEC.
Als der Freihandelsvertrag unterzeichnet wurde, sagte man uns, dass vor allem die Konsumenten davon profitieren werden. Heute sehen wir, dass das eine Lüge war, mit der uns die neoliberale Regierung betrogen hat. Und die Folgen haben wir erst vor kurzem deutlich zu spüren bekommen, während der Tortilla-Krise. Ein weiteres Problem ist die Migration. Wir sehen schon jetzt, dass jedes Jahr viele Mexikaner in die USA gehen. Mit dem Inkrafttreten dieser letzten Phase des Freihandelsvertrages bleibt vielen Kleinbauern endgültig keine Wahl mehr, als in die Städte zu migrieren. Oder in die USA, auch wenn sie eine noch so hohe Mauer errichten.
Der Import von Mais aus den USA ist jedoch nicht der einzige Grund für die schwierige Situation auf dem Land. Seit den 80er Jahren hat die mexikanische Regierung die Unterstützung für die kleinbäuerliche Landwirtschaft radikal abgebaut. Die Gelder, die noch in die Landwirtschaft fließen, gehen zu einem großen Teil an die Großproduzenten im Norden Mexikos. Seit Jahren fordern Kritiker, die Regierung solle die mexikanischen Kleinbauern unterstützen, statt auf billige Importe zu setzen. Denn die Abhängigkeit von Importen, meint Enrique Perez, berge für Mexiko ein hohes Risiko, auf einmal ohne Mais dazustehen.
Wenn sich jetzt die Grenzen öffnen, laufen wir Gefahr, dass es zu Hungersnöten kommt. Mehr als 20 Millionen Mexikaner hungern schon jetzt. Es mag absurd klingen, nach wilder Fantasie, wenn ich sage, wir könnten in Mexiko Bilder sehen, wie wir sie aus Afrika kennen. Aber diese Möglichkeit ist gar nicht so weit weg. Und zwar, weil die Regierung mit ihren Programmen für das Land immer nur die eigene Klientel bedient und die Gelder nicht dort ankommen, wo sie nötig sind. So konnte das Land sich nie entwickeln, konnte die Landwirtschaft nie produktiver werden.
Compre yerba mate Titraihu.
Kaufen Sie Mate der Marke Titraihu. Bereits ein Paket Titraihu ermöglicht es 200 Familien in Misiones, vom Anbau des Mate zu leben. Fördern Sie Entwicklung und unterstützen Sie den Zugang zu fairen Preisen für diese Hersteller. Ihr Kauf verhindert die Migration vom Land in die Städte. Kaufen Sie Titraihu. Sorgen auch Sie für Land, Arbeit und Gerechtigkeit.
Apoye la tierra, el trabajo y la justicia.
So bewirbt die landwirtschaftliche Kooperative Rio Paraná ihr erfolgreichstes Produkt, die Yerba Mate Titraihu. Innerhalb weniger Jahre schaffte es die Kooperative, ihren lokalen Mate zu einer in ganz Argentinien bekannten Marke zu etablieren. Hier in der Provinz Misiones, im nordöstlichsten Zipfel Argentiniens, der vor allem durch die imposanten Iguazú-Wasserfälle bekannt ist, haben sich im Jahre 2001 indigene und nicht-indigene Kleinbauern zusammengefunden und ein Experiment gewagt. Inmitten des damaligen Zusammenbruchs der argentinischen Wirtschaft kreierten sie die Marke Titraihu und begannen damit, ihre Ernte selbst zu verarbeiten und den Mate ohne Zwischenhändler direkt zu den Konsumenten zu bringen. Wesentliches Motiv der Kleinbauern war das völlige Fehlen von Anerkennung und Wertschätzung für den Produktionsprozess sowie für das fertige Produkt. Miguel Rodriguez, Koordinator des Centro de Comercialización Campesina e Indígena, dem offiziellen Vertriebszentrum des Mate Titraihu.
Wir möchten zeigen, dass hinter jedem Paket Mate eine eigene Realität steckt. Denn genau das fehlt ja bei den führenden Mate-Herstellern. Es interessiert sie doch gar nicht, den Jungen zu zeigen, der für die Herstellung verantwortlich ist. Wir dagegen zeigen ganz deutlich, Titraihu beinhaltet Land, Arbeit und Gerechtigkeit.
Mate war immer schon das wichtigste landwirtschaftliche Produkt der Provinz Misiones. Mehr als 80% der Landbevölkerung sind als Klein- oder Kleinstbauern in den Anbau involviert. Das Land, das sie bewirtschaften, gehört ihnen allerdings oftmals nicht. Für die Verarbeitung der Yerba zum fertigen Mate fehlt ihnen die Infrastruktur. Die Einschaltung von Zwischenhändlern treibt den Endpreis enorm in die Höhe, wovon die Kleinbauern freilich nichts abbekommen. Insgesamt wird fast der gesamte Mate-Markt Argentiniens von 4 großen Firmen kontrolliert, die nicht nur den Markt, sondern auch die Verarbeitungs- und Vertriebswege beherrschen. Dieses Machtgeflecht einiger weniger Unternehmen zwingt die Kleinbauern dazu, ihre Ernte zu Spottpreisen zu verkaufen, die nicht einmal das eigene Überleben sichern.
Dieser Markt bewegt jährlich mehr als 650 Millionen Dollar und es handelt sich um ein Produkt, das mehr als Wasser, Bier oder Wein konsumiert wird. Wie ist es dann möglich, dass es heute mehr als 12.000 Familien gibt, die von der Kommerzialisierung der Yerba Mate völlig ausgeschlossen sind?
Tierra, Trabajo, Justicia. Aus den Anfangsbuchstaben der spanischen Worte für Land, Arbeit und Gerechtigkeit setzt sich der Markenname Titraihu zusammen. Und genau davon fühlten sich die Kleinbauern seit langem beraubt. Die richtige Portion Glück im landesweiten Unglück machte den Mate Titraihu innerhalb kurzer Zeit in ganz Argentinien bekannt. Die als Folge der schweren Wirtschaftskrise sich organisierenden sozialen Bewegungen und Organisationen zur Selbsthilfe entdeckten nämlich im Mate Titraihu ihr perfektes Symbol im Kampf gegen das gescheiterte Projekt des Neoliberalismus. Ein Produkt, das kollektiv und ökologisch schonend hergestellt wird und ohne lästige Zwischenstationen zu einem gerechten Preis direkt zum Konsumenten kommt.
Das argentinische Netzwerk für fairen Handel entstand 2004 aus gut 20 Organisationen aus dem ganzen Land. In irgendeiner Weise bemühten sich diese Gruppen bereits vorher um fairen Handel, allerdings mehr intuitiv und ohne ein richtiges Konzept. Das waren gemeinnützige Vereine, ebenso wie Kooperativen von Produzenten, die sich nach der Wirtschaftskrise zusammenschlossen, um ihre Produkte wieder verkaufen zu können.
Dolores Bulli ist Koordinatorin des argentinischen Netzwerks für fairen Handel. Die unter dieser Dachorganisation zusammengeschlossenen Organisationen reichen von indigenen Kunsthandwerkern bis hin zu Fabrikbesetzern, die T-Shirts produzieren. Die Forderungen dieser unterschiedlichen Gruppierungen sind im Wesentlichen das Erzielen eines gerechten Preises für ihre Produkte, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, eine verantwortungsbewusste ökologische und nachhaltige Produktionsweise sowie der ungehinderte Zugang zu Vertriebswegen und neuen Märkten. Einen gerechten Preis erzielt dabei jeder der in der Produktionskette beteiligten Akteure, sagt Virginia, Vorarbeiterin in der Kooperative der Arbeiter von Chamical, einer von ehemaligen Mitarbeitern besetzten und wieder instand gesetzten Fabrik in der Provinz La Rioja.
Wir stellen Schuhe her. Dafür verwenden wir Ziegenleder, das uns Organisationen liefern, die hier aus der Region La Rioja stammen. Sie benutzen ausschließlich natürliche Gerbstoffe, die das Wasser nicht verunreinigen. Unser Anspruch ist, dass diese Produzenten für ihr Leder genau den Preis von uns erhalten, den sie auch verdienen.
Transparenz ist deshalb genauso wichtig wie ein fairer Preis. Sowohl sämtliche an der Herstellung eines Produktes beteiligten Personen als auch die Händler und Käufer sollen genau erfahren, wie das fertige Produkt entstanden ist. Denn erst wenn alle Beteiligten wissen, wer ein Produkt hergestellt hat, wo und unter welchen Umständen es entstanden ist und warum genau dieser Preis dafür gezahlt werden soll, kann die Anonymität der herrschenden Marktlogik durchbrochen werden und können Produzenten für ihre Ware die Wertschätzung und den Respekt erhalten, die ihnen auch gebühren. Die ausführliche Reportage über fairen Handel in Argentinien ist im spanischen Original zu hören unter www.aireleradio.com/comerciojusto. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.